lese Psalm 3. Morgengebet in schwerer Zeit. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde! So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Christoph Funk ist mein Name. Wenn ihr das nicht wisst, dann wisst das jetzt. Und ich freue mich, dass wir heute über diesen Psalm nachdenken dürfen in dieser Predigtreihe Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Als Kind und Teenager weiß ich noch ganz genau, ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, wo ich richtig Angst hatte. Ich kann mich nicht an so vieles erinnern, das wird meine Frau bezeugen von früher, aber an diese Situation kann ich mich relativ gut erinnern. Und zwar gab es eine Sache, ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt, Kurstadt, nicht besonders viel los. Aber in dieser Stadt bin ich in der Innenstadt, wo ich mal mit einem Freund unterwegs war, von einem anderen Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden. Und nach diesem Erlebnis hatte ich richtige Angst und Panik. Ich habe tatsächlich jahrelang gemieden, alleine in diese Stadt zu gehen, als Teenager, weil ich Angst hatte, nochmal diesem Jugendlichen zu begegnen und das Gleiche wieder erfahren zu müssen. Also nur so vorweg, ich habe mit dem gekämpft, ich hatte sogar erst gewonnen, aber dann hinterher verloren. Von daher, aber es hat mich so geprägt und es war wirklich in gewisser Hinsicht ein traumatisches Erlebnis. Also ich hatte echt Panik, ich hatte echt Angst. Da könnte man vielleicht noch von berechtigter Angst sprechen, bei so einer Situation. Also Angst ist ja nicht immer nur schlecht, ist ja manchmal auch ein Schutz oder so. Aber es gab auch den Klassiker bei mir. Meine Eltern haben ein großes Haus und die haben Keller. Ich weiß nicht, wer von euch in einem Haus mit einem Keller aufgewachsen ist, aber ich würde sagen, das ist wirklich so der Angstklassiker, nämlich abends, wenn es dunkel war, alleine in den Keller zu müssen, um zum Beispiel was aus dem Vorratsraum zu holen oder weiß ich nicht was, was ihr so alles bei euch im Keller hattet. Also auf jeden Fall war das bei uns so, dass wir häufiger mal alleine runtergehen mussten. Und dann habe ich echt Angst bekommen, in diesen Keller zu gehen. Das war so ein komisches Gefühl, ja, sowas wie Furcht, so eine Unsicherheit, einfach so ein ganz, ganz merkwürdiges Unbehagen, was einen da so beschlichen hat. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, also vielleicht kennt ihr dieses Angstgefühl, oder man müsste eigentlich sagen, es ist ein Gefühlscocktail, das ist so eine ganze Bandbreite von Gefühlen. Innerlich ist man auf Hochtouren, ja, also so richtig hellwach, man ist nicht müde, jedes Geräusch hört man, interpretiert man nimmt alles extrem sensibel wahr, und rechnet eigentlich die ganze Zeit damit, jetzt gleich passiert was. Irgendwas passiert, ich muss reagieren. Und obwohl man innerlich so auf Hochtouren läuft, ist man trotzdem wie gelähmt. Ja, das ist so wie diese Maus vor der Schlange oder was auch immer da. Auf jeden Fall, man kann plötzlich irgendwie gar nichts machen. Man fühlt sich wie so festgeschraubt. Und anstatt, dass da was Greifbares, Sichtbares plötzlich wäre, vor dem man entweder weglaufen könnte oder was man angreifen könnte, bleibt es so vage und mulmig. Es ist nichts, was man irgendwie greifen könnte. Und dann, ich kenne das von mir, das ist so, das schnürt einem geradezu den Hals zu, ja, diese Situation. Irgendwie, man fühlt sich so richtig in der Enge, wie so eine Beklemmung ist das. Und das wohl am häufigsten empfohlene Gegenmittel für den Gang in den Keller oder diese Kellerangst, was denkt ihr, was ist das? Licht anmachen ist eine Möglichkeit, wobei das hat nicht genau geholfen, ja? Nein sagen, ja, das geht nicht immer, aber ich habe es schon eben gehört.
Zähne zusammenbeißen und einfach runter.
Ja, das kann auch, das sind die Mutigen dann, Zähne zusammenbeißen, einfach durch, singen, genau. Ich weiß nicht, wer von euch den Tipp bekommen hat zu Hause, immer, dann sing doch. Ich kenne das von mir aus. Und ich weiß, wenn man sich denn das traut, weil manchmal ist ja Familie noch im Hintergrund und so weiter, wenn man das macht, das hilft. Wenn man singt, verfliegt so ein bisschen diese Angst, je nachdem, was man natürlich singt, aber muss jetzt nicht irgendwie Phantom der Oper da dieses Ding sein, aber wenn man irgendwie ein fröhliches Lied singt oder so, das vertreibt die Angst. Ich sag so, mittlerweile würde ich denken, normalerweise macht es mir nicht mehr so viel aus, alleine in den Keller zu gehen, auch abends, weil mein Verstand so einen gewissen Filter vorgeschaltet hat, dass ich weiß, ja, da ist keiner und so weiter und so fort. Aber ich weiß auch heute, dass es Situationen gibt, wo ich echt Angst habe. Nach wie vor. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine etwas längere Phase in meinem Leben, die von sehr vielen unterschiedlichen Ängsten wirklich geprägt war. Da war zum Beispiel die Angst zu versagen oder die Angst, meine Familie nicht mehr versorgen zu können. Ich hatte Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Bedeutungslosigkeit. Das Ganze hat dazu beigetragen, dass es wie so eine Angst vor der Zukunft gab. Was kommt? Was wird das? Wie wird das? Und dann im Kern, als ich dem ein bisschen nachgegangen bin, muss ich sogar sagen, ich hatte Angst davor, von Gott vergessen oder zumindest aufs Abstellgleis gestellt worden zu sein. Ganz tief drin war das eigentlich meine Angst. Und plötzlich in dieser Phase war es wieder da, dieses Gefühl von damals aus dem Keller. Unsicherheit, Ruhelosigkeit und gleichzeitig diese Enge, wie gelähmt zu sein. Ich konnte keine klaren Gedanken fassen. Gleichzeitig lief mein Kopf ganz häufig auf Hochtouren. Ich habe alles irgendwie wahrgenommen, interpretiert. Die Gedanken, die haben sich gekreist wie so ein Karussell, was sich irgendwie nicht stoppen ließ. Aber man kam zu keinem Ergebnis. Es blieb vage, subtil, subtile Befürchtungen. Und irgendwie war es ständig so in der Luft, irgendwas kommt, was mir den Garaus machen könnte. Und das ist keine angenehme Situation. Ich habe ein Zitat gefunden oder gelesen in der Vorbereitung von einem Doktor, Keith Olsen, der schreibt Folgendes. Zusammen mit Wut und Schuld sind Angst und Furcht das Hauptproblem im Leben vieler Jugendlicher, und ich ergänze, und Erwachsener. Angst wird hervorgerufen durch die Erfahrung von Unruhe, Befürchtung, Schrecken oder schlimmen Sorgen. Es ist eine Furcht, die einfach da ist, auch ohne dass eine reale Gefahr besteht. Eine Furcht vor etwas, das man nicht greifen kann. Angst, Furcht und Sorge bilden ein komplexes System von Gefühlen, das ein differenziertes Unterscheiden zwischen den einzelnen Bereichen sehr schwierig macht. Man neigt zu einer Überbetonung negativer oder beängstigender Aspekte einer Situation, während Positives oder Beruhigendes nicht wahrgenommen wird. Die betreffende Person fühlt sich gequält, sorgenvoll, unruhig, irritiert und nervös. Ich kenne das. Total. Ich kenne solche Phasen, solche Zeiten im Leben, die nicht nur mal eben für 10 Minuten in den Keller oder so angedauert haben, sondern wie so eine Art, ja, richtige kleine Lebensphase sind oder gewesen sind. Und auf Dauer hält sowas ein normaler Mensch einfach nicht aus. So, das kriegen wir nicht hin. Es macht dich wirklich fertig, und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz normale Situation, wenn du in so einer Situation von Angst steckst, dass du versuchst, irgendetwas zu suchen, was dir da raushilft, was dich wenigstens ablenkt. Und das wählen viele Leute, auch viele Menschen. Entweder ist es Sex, Drugs and Rock'n'Roll oder Schlaftabletten, Alkohol oder man flieht in irgendeine selbstgebastelte Fantasiewelt. Was auch immer, man hält diesen Zustand normalerweise nicht aus, und wir brauchen irgendwie so ein Ventil, wir brauchen Ablenkung, weil wir es einfach da nicht drin aushalten können und wollen. Es gibt aber einen besseren Weg als Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder Schlaftabletten, Alkohol oder was auch immer. Nämlich den alten Tipp aus dem Gang in den Keller. Das Singen. Nicht irgendein Lied, sondern eines, das dir die Realität Gottes vor Augen führt. Ein Lied, das nicht einfach ins Leere hineingesungen wird, sondern das du zu deinem Gebet machst und das du an Gott adressierst. Und solch ein Anti-Angst-Lied, ein Kellergebet, wenn man so will, ist der Psalm 3, und den wollen wir uns jetzt ein bisschen näher angucken. Und ich hoffe, dass auf die Art und Weise dieses Lied, dieser Psalm 3, so zu einem, ja, Lied werden kann für dich, was du mitnehmen kannst in deine Situation im Leben, wo du Angst hast. Wir haben am Anfang von dem Psalm direkt so eine, ja, ich möchte mal sagen, so eine Angabe, wie wir diesen Psalm einzuordnen haben. Zum einen heißt es da, dass dieser Psalm von David geschrieben worden ist. Und dieser Psalm ist in einer ganz bestimmten Situation, in einer Phase im Leben Davids entstanden. Direkt vorweg für diejenigen von euch, die sich vielleicht da ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Manche Ausleger zweifeln es grundsätzlich an. Wenn da steht, das ist von David und es ist in der und der Situation geschehen, dann sagen die per se, nee, das kann gar nicht sein, es wurde hinterher dazu gedichtet. Ich denke, es gibt keine plausiblen Gründe dafür. Es gibt sogar viel, 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 viel mehr Gründe dafür, dass das stimmt. Und ich hoffe, dass ihr das auch mitkriegt, wenn ich das jetzt so ein bisschen erzähle. Also ich gehe davon aus, dieser Psalm wurde von David geschrieben und er wurde exakt in dieser Situation geschrieben, die dort angegeben worden ist. Was war das denn für eine Situation? Die von euch, die Manuels Predigt das letzte Mal mitbekommen haben, was ja auch über einen Psalm war, der von David geschrieben worden ist, wissen vielleicht so ein bisschen was von David. David, ehemaliger Schafhirte, durch Gottes Erwählung und Führung zum größten König Israels aufgestiegen, hatte große Schuld auf sich geladen. Und zwar insofern, als dass er mit Batseba, das war eine Frau, wahrscheinlich eine ziemlich schöne Frau, Ehebruch begangen hatte. Und weil die war verheiratet und die ist schwanger geworden von diesem Ehebruch, um das Ganze zu vertuschen, ihren Mann Uriah hat umbringen lassen. Also das hat er auch noch gemacht sozusagen. Und dann irgendwann kam der Prophet Nathan zu David, erzählt ihm eine tolle Geschichte von einem Schaf und einer Schafherde und so. Und David ist so richtig aufgebracht, weil da Ungerechtigkeit in dieser Geschichte drin vorkam und sagt, dieser Mann, der dieses Schaf da hat töten lassen, der muss sterben und so weiter. Und sagt der Prophet Nathan, du bist der Mann. Du hast sozusagen die eine Frau den Mann weggenommen und den Mann auch noch umbringen lassen. David erkennt, er hat riesige Schuld auf sich geladen, tut Buße und Gott sagt ihm, ich vergebe dir diese Schuld. Aber Nathan macht deutlich und sagt, pass auf, deine Schuld vergebe ich dir und dennoch wird diese Schuld Konsequenzen nach sich ziehen. Und das wird in 2. Samuel 12, Vers 11 und 12 folgendermaßen erzählt. Und weiter spricht der Herr, Ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan, ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Genau das war jetzt eingetreten. Nachzulesen in 2. Samuel ab Kapitel 13, spannende Geschichte, gute Sonntagsnachmittagslektüre, wie auch immer, kann man mal machen. Es begann alles damit, dass ein Sohn von David, der hatte viele Frauen und auch viele Kinder, Amnon, so hieß der, eine andere Halbschwester von ihm, also eine andere Tochter von David, besonders schön fand und es tatsächlich fertig brachte, sie zu vergewaltigen. Also sie wollte das nicht, er hat sie auch nicht geheiratet, also geschändet in dem Fall. Und danach hat er keinen Bock mehr auf sie, gab kein Interesse mehr an ihr und hat sie einfach sozusagen links liegen lassen. In der damaligen Gesellschaft bedeutete das, dass dieses Mädchen nicht mehr heiratsfähig war, die wollte keiner mehr, die war quasi abgestempelt für den Rest ihres Lebens. Der Bruder dieses Mädchens, Absalom, der kochte vor Wut und der wollte sich an dem Amnon rächen. Nun waren die beide in gewisser Hinsicht ja auch verwandt, waren beides Söhne Davids, wenn auch mit anderer Mutter, aber der plante, sich an dem Amnon zu rechnen und das tat er auch. Bei irgendeinem Fest ließ er alle einladen, befahl seinen Dienern hier, wenn ich euch das Zeichen gebe, dann macht ihn kalt, haben die auch gemacht, die haben den Amnon ermordet. Der Absalom musste daraufhin fliehen, weil er zu befürchten hatte, dass er sonst selber dran war. David war fertig, absolut fertig, ist ja klar, seine eigenen Kinder bringen sich gegenseitig um. Und erstmal musste der Absalom auch lange Zeit wegbleiben. Ich glaube, nach 3 Jahren oder so durfte er dann endlich zurück nach Jerusalem in seine Umgebung. Aber die Beziehung zu seinem Vater David blieb absolut unterkühlt, frostig. Die haben sich überhaupt nicht gesehen. David wollte ihn überhaupt nicht sehen. Er durfte zurück in sein Haus, aber der hatte nichts in seiner Gegenwart zu suchen. Und Absalom, von ihm wird gesagt, dass er ein ausgesprochen schöner, charismatischer Typ gewesen ist, der bereitete über mehrere Jahre im Geheimen einen Putschversuch gegen seinen Vater David vor. Und dieser Putschversuch, der gelang ihm auch. Er brachte alle möglichen Leute auf seine Seite, ja, also gewann die Zuneigung des Volkes. Und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo er dann die Leute an einen Ort zusammenbrachte. David wusste davon nichts. Er ließ sich zum König ausrufen. Die Leute jubelten ihm zu und wirklich das ganze Volk stellte sich sozusagen, oder fast das ganze Volk, hinter ihn. Er wollte zurück nach Jerusalem mit einem Ziel, seinen Vater David kalt machen und selber König in Jerusalem werden. Und in dieser Situation, überrumpelt und tief enttäuscht, musste David mit seinen getreuen Leuten aus Jerusalem fliehen. Das ist die Situation, in der dieser Psalm entstanden ist. Und was schreibt David da direkt? Zweite und dritte Vers. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Oder ihr habt es hier drin stehen im Programmheft. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. In unserem Leben gibt es immer wieder Umstände, die uns Angst einjagen wollen. Immer wieder. Ganz unterschiedlich. David nennt hier zwei Arten von Umständen. Einmal äußere Bedrohung und einmal innere Bedrohung. Die äußere Bedrohung war bei David ziemlich offensichtlich. Viele aus dem Volk, inklusive sein eigener Sohn, wollten ihn umbringen. Sie wollten ihn tot sehen. Sein Leben war tatsächlich in Gefahr. Er musste fliehen. Ach Herr, so zahlreich sind doch meine Feinde, so viele lehnen sich gegen mich auf und verfolgen mich. Wahrscheinlich trifft das auf unser Leben nicht wirklich zu. Weiß ich nicht, vielleicht schon, aber in der Regel in unserer Gesellschaft hier nicht unbedingt. Aber ich glaube, es gibt dennoch viele Dinge, viele Situationen, viele Umstände, die in gewisser Hinsicht unser Leben und auch unsere Sicherheit bedrohen. Zum Beispiel die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. Was ist, wenn das plötzlich kommt? Aus dem Nichts. Oder vielleicht die Kündigung und das Wissen, dass man eigentlich keine berufliche Perspektive mehr hat, weil man vielleicht zu alt ist oder, keine Ahnung, nicht genügend ausgebildet ist. Vielleicht ist es aber auch nur das Ausgrenzen oder das Ausgegrenztwerden, das Mobbing an der Arbeit, an der Schule, in der Uni, keine Ahnung. Es gibt immer wieder Situationen, und ihr kennt wahrscheinlich selber genug solcher Situationen, die einem Angst einjagen wollen. Und in der Regel sind das äußere Bedrohungen, also das, was von außen kommt. Für David war diese äußere Bedrohung ziemlich heftig, zumal sie ja aus seinem eigenen Volk und dann auch noch aus seiner eigenen Familie kam. Aber ich glaube, dass es bei David noch nicht das Schlimmste war. Nicht das, was ihm wirklich Angst einjagte, sondern ich glaube, es gab etwas Schlimmeres und das war die innere Bedrohung. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Wir bekommen einen besseren Einblick in Davids Seelenleben und diese innere Bedrohung von einer Begebenheit, die uns berichtet wird im 2. Samuel, kurz nachdem David aus Jerusalem geflohen war. Ich lese euch das mal vor. Als aber der König David nach Bahurim kam, also schon eine Weile weg von Jerusalem, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Shimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom, und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Und dann kommt so ein Krieger von David und sagt: Hör mal, soll ich den Knaben da nicht mal gerade kalt machen und so? Also, was erlaubt er sich? Du bist ja immer noch König. Und dann sagt David: Lass das sein, lass ihn fluchen, wenn der Herr ihm geboten hat. Fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sprach zu diesem Abishai, so hieß der, und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Und jetzt kommt's: Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. Für David gab es eine innere Bedrohung, die für ihn der Super-GAU das Allerschlimmste gewesen wäre. Und das ist nämlich die innige Beziehung und die Zuneigung Gottes dauerhaft und für immer zu verlieren. Das wäre der absolute Super-GAU für David gewesen. Die innige Beziehung und Zuneigung Gottes dauerhaft und für immer zu verlieren. Dass Gott David straft, das war für ihn gar nicht so das Problem. Das kam häufiger vor. Das kannte David selber, weil er wusste, ein Vater, der seine Kinder liebt, der straft sie, indem er sie erzieht, damit sie wachsen und sozusagen etwas lernen. Das war für David nicht das Problem. Aber wenn Gott sich dauerhaft abwenden würde, ihn verstieß, ihm seine Güte und sein Wohlwollen, ja seine Gnade und Liebe entziehen würde, dann gäbe es für David nichts mehr, was das Leben lebenswert machen würde. Das wäre wirklich der Super-GAU, ein Grund vor Angst zu vergehen gewesen, ja, vor Entsetzen umzukommen. Das wäre das Schlimmste gewesen. Und eben genau das versucht dieser Mann ihm zu sagen. Jetzt kommt über dich das Blut, du bist der Bluthund und Gott hat dich verlassen. Wie sind es so viele, die sagen, Gott wird ihn nicht retten? David ist sich in diesen Umständen, hier an diesem Punkt, nicht sicher. David ist sich nicht sicher, ob Gott ihn verlassen hat. Ob er sozusagen wie Saul, sein Vorgänger, von Gott aufs Abstellgleis gestellt worden ist, ob Gott noch bei ihm ist, ob Gott ihn noch liebt, ihn begnadigt. Er weiß es nicht. Und das merken wir hier in dieser Geschichte, wo er sagt, wir werden sehen, vielleicht hört Gott ja dieses Fluchen und wendet es mir zum Guten. Vielleicht verlässt er mich nicht, vielleicht ist er noch da. Und auch im Psalm 51 lesen wir, dass der letztes Mal dran war. Zieh deinen Heiligen Geist nicht von mir. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David ist sich nicht sicher. Aber David macht etwas hier, was so wichtig ist. Diese äußeren und inneren Bedrohungen, die könnten ihm Angst einjagen, haben es wahrscheinlich auch. Unsicherheit, Furcht vor der Zukunft, was ist es? Bin ich noch von Gott geliebt? Bin ich noch derjenige, der König rechtmäßig ist? David macht etwas, was wir alle auch tun können. Er tut nämlich etwas, dass er gegen die Angst die Wahrheit und Realität Gottes setzt. Vier Wahrheiten setzt er der Angst entgegen. Vers 4 und 5. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Das Erste, was David sagt, ist, du schützt mich. Das Zweite ist, du ehrst mich. Das Dritte ist, du richtest mich wieder auf. Und das Vierte ist, du hörst mich. David beginnt nach dieser kurzen Situationsschilderung mit einem ganz fetten Aber. Ja, das ist meine Situation. Ich sehe die Situation, ich sehe die Umstände. Ich sehe, dass mir das Angst macht. Es macht mir Angst. Aber, ich setze dieses Aber dagegen. Aber du, Herr, hast mir vergeben, das hast du mir zugesagt. Und deshalb schützt du mich. Aber Herr, du bist der Schild für mich oder du bist ein Schild, das mich schützt. Dieses Bild von einem Schild kannte David nur zu gut. David war Krieger. Der war in vielen Kämpfen unterwegs gewesen. Der wusste ganz genau, ein Schild kann im Kampf einem das Leben retten. Man braucht dieses Schild. Und was er hier eher wörtlicher noch sagt, ist, du bist ein Schild hinter mir, beziehungsweise um mich herum. Normalerweise hatten die Kämpfer hier so ein Armschild, ja, wo sie im Zweikampf quasi versuchten, die Schwertkämpfe das abzuwehren. Aber dann gab es diese großen Schilder, die viel wichtiger waren, um die Bogenschützen abzuwehren. Und eine wunde Stelle gibt es bei jedem Krieger im Kampf, und das ist hinter einem. Nach vorne kann man sich verteidigen und sehen, aber was hinter einem passiert, weiß man nicht. Und was David hier sagt, Herr, du bist ein Schild hinter mir, um mich herum. Du schützt mich quasi da, wo ich überhaupt keinen Überblick habe, wo ich keine Ahnung habe. Da stehst du und wehrst die Angriffe von mir ab. Wenn ich damals im Keller mit meinem Papa runtergegangen wäre, hätte ich keine Angst gehabt. Er hätte auch nur hinter mir hergehen müssen. Er hätte gar nichts machen müssen. Ich wüsste sofort, die Angst wäre weg gewesen. Warum? Wenn mein Papa dabei gewesen ist. Weil ich wusste, er geht mit mir. Und komme, was wolle, mein Papa ist stärker. Sich bewusst zu machen, dass Gott dabei ist. Gerade da, wo du jetzt bist, wo du Angst hast in der Situation. Er geht mit dir und hält dir den Rücken frei. Das ermutigt und nimmt die Angst. David bekennt das. Du schützt mich. Das Zweite ist, du ehrst mich. Oder David sagt hier sogar, in dem Fall, meine Ehre, Gott, bist du allein. Oder du bist meine Ehre, meine Herrlichkeit. Kurz nachdem Absalom, also der Sohn, der sich da gegen David aufgelehnt hat, in Jerusalem eingezogen ist, tat er etwas, das für David zutiefst demütigend war und ihm die letzte Anerkennung auch in seinem Volk rauben sollte. Sichtbar vor dem ganzen Volk ging er mit Davids Frauen, die David zurückgelassen hatte, ins Bett, beziehungsweise in dem Fall ins Zelt. Das war ein Ratschlag von einem seiner Ratgeber, der gesagt hat, pass auf, damit David wirklich am Ende ist, mach das, setz ein Zeichen, wir bauen dir ein Zelt auf der großen Palastterrasse auf und dann gehst du mit denen ins Bett. Das tat er. Diese Tatsache und der Fakt, dass David von seinem eigenen Sohn aus seiner Stadt, die er erobert hatte, vertrieben wurde, war entehrend und demütigend. Plötzlich war David nämlich nicht mehr der siegreiche König, den man verehrte und achtete. Im Gegenteil, er wurde verjagt wie ein Hund. Ist euch aufgefallen, was dieser Typ macht? Der beschmeißt ihn mit Steinen. Wie verjagt man einen Hund oder eine Katze? Also, ich will jetzt nichts gegen Katzen- und Hundeliebhaber sagen, aber wenn wir die nicht im Garten haben wollten, dann habe ich einen Stein genommen und habe die sozusagen damit verjagt. Und damals hat man das genauso gemacht mit wilden Hunden. Genauso wird David sozusagen verjagt. Hau ab, du Bluthund. Da war nichts mehr mit Ehre, Verehrung oder der große König, im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber könnte es möglich sein, dass du vielleicht genau vor diesen Sachen auch Angst hast? Nicht, dass du aus einer Stadt als König verjagt wirst, aber vielleicht dich zu blamieren. So zu scheitern in irgendeiner bestimmten Sache, dass die Leute sich über dich das Maul zerreißen. Persönlich gedemütigt zu werden, wie ein Hund von der Bildfläche des Lebens verjagt zu werden. Keine Ahnung, vielleicht nicht, vielleicht aber doch. David sagt hier aber etwas sehr Erstaunliches. All das Menschliche, Königswürde, Erfolg, Ansehen, Beachtung, Macht und so weiter und so fort, ist nicht das Entscheidende, ist nicht die entscheidende Quelle für meinen Selbstwert und meine Selbstachtung. Das ist nicht das Ausschlaggebende, es ist nicht so gewichtig wie du, Herr, du bist die Quelle. Hand aufs Herz, wenn du wüsstest, die Gewissheit hättest, dass der Schöpfer des Universums, der Vollender aller Dinge, der größte König der Welt, dich ehrt, dich wertschätzt, dir an seiner Ehre Anteil gibt, wie wichtig wären dann all die anderen Dinge, vor deren Verlust du dich jetzt fürchtest. Als David Jerusalem verließ, tat er das nicht mit erhobenem Haupt, wie man so schön sagt, sondern als Zeichen seiner Trauer und Niedergeschlagenheit ging er barfuß, hatte seinen Kopf verhüllt und weinte. Also ging quasi so. Das kann man nachlesen, 2. Samuel 14, Vers 30. Hier im Psalm sagt er, Gott, du bist der, der mein Haupt emporhebt, der mich wieder aufrichtet. Und das ist das Dritte. Die Wahrheit, die David gegen die Angst stellt. Du, Herr, richtest mich wieder auf. Und das bedeutet nichts anderes. Du ermutigst mich, du tröstest mich, du schenkst mir wieder Perspektive. Wenn ich die ganze Zeit so gehe, gucke ich nach unten, ich sehe nicht, was vor mir ist. Und das ist sinnbildlich gemeint, dass David sagt, du richtest mir wieder meinen Kopf hoch, sodass ich nach vorne blicken kann, dass ich Zukunft habe, dass ich Perspektive habe. Du gibst Hoffnung. David ist sich sicher, trotz all seiner Trauer und Niedergeschlagenheit, Gott wird ihn wieder aufrichten. Ich weiß nicht, ob ihr euch so in manche Angstsituationen hineinversetzen könnt. Vielleicht seid ihr ja auch irgendwie so, findet ihr so Angstmacherfilme toll oder so. Da gibt es ja immer so Szenen, ist eigentlich immer standardmäßig, wo irgendwer unterwegs ist, die Musik kommt, ne, wird alles ein bisschen unheimlich und so weiter und so fort. Und dann kommt diese Geschichte, wo man merkt, egal was jetzt passiert, diese Person, sie wird in keinem Fall gehört. Egal, ob sie um Hilfe schreit, sie hört sowieso keiner. Das macht die Situation noch viel schlimmer. Es ist ja eine Sache, Angst zu haben. Aber wenn ich wüsste, wenn ich jetzt um Hilfe schreie, dann hört mich die halbe Welt oder zumindest meine Eltern oder wer auch immer und sie kommen mir zur Hilfe. Aber wehe, ich bin in einer Situation drin, wo ich schreien kann, wie ich will und kein Mensch hört mich. Oder Gott hört mich nicht. Das ist noch viel schlimmer. Das ist noch viel krasser. Für David war genau das die Frage. Der Ort, wo Gott gegenwärtig war, nach dem Verständnis im Alten Testament, dort, wo die Israeliten Gottesdienst feierten, wo sie Opfer brachten, nämlich die Bundeslade und die Stiftshütte, dieses Zelt, was sie drumherum gebaut haben, wo Gott gesagt hat, pass auf, hier sollt ihr mir die Opfer bringen, hier bin ich sozusagen mit meiner ganzen Power gegenwärtig. Diesen Ort, diese Bundeslade, die musste David in Jerusalem zurücklassen, ganz bewusst. Die wollten ursprünglich mit, die Priester, mit dem, und dann sagt er, nein, ihr bleibt hier. Wenn Gott möchte, dass ich zurückkomme, dann wird er mich zurückbringen. Aber David hatte die Frage, wenn ich jetzt da irgendwo in der Wüste bin, irgendwo unterwegs bin, von Jerusalem weg, von all dem getrennt, Gott, hörst du mich denn dann noch? Oder bin ich wirklich ganz alleine, verlassen von dir? Erinnert euch das an eine andere Situation, wo jemand am Kreuz hing und rief, Eli, Eli, Lama Asaftani, auf Deutsch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für David war das genau die Frage, würde Gott ihn dennoch hören? An dem Ort, an den er fliehen musste. Für uns mag das vielleicht mittlerweile klarer sein, dass Gott überall präsent ist und uns immer hört. Er ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern oder sonst wohin, um ihm nahe zu sein. Aber die Zweifel, ob meine Gebete tatsächlich bei ihm ankommen, die kenne ich auch. Die Zweifel, die kenne ich. Du betest und es tut sich nichts. Du schreist zu Gott und nichts verändert sich. Das kann einem Angst machen. Aber David hält die Wahrheit dagegen, weil er weiß, Gott, du hörst mich. Ich rufe mit lauter Stimme und von deinem heiligen Berg, also von Jerusalem, da wo das war, antwortest du mir. Es gibt ein etwas älteres Lied, das diese Aussage von David, finde ich, super auf den Punkt bringt. Da heißt es, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Dann geht es weiter in den Strophen. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. David bekennt, du hörst mich, Gott. David hält seiner Angst, diesen beängstigenden Situationen, vier Wahrheiten entgegen. Du schützt mich, du ehrst mich, du richtest mich wieder auf und du hörst mich. Aber eine Frage bleibt, finde ich zumindest. All das hilft mir im Kampf gegen meine Angst, doch nur dann, wenn ich mir sicher sein kann, dass das auch für mich gilt. Und wieso kann ich mir da so sicher sein? Bei David, wenn man die Geschichte liest, ist das ja vielleicht noch nachvollziehbar. Er wurde von Gott zum König erwählt. Er wurde gesalbt und damit bestätigt, dass er der König sein sollte. Männer Gottes wie Samuel oder Nathan hinter kamen zu ihm und haben ihm immer wieder die Botschaft Gottes gesagt und haben ihm die überbracht. Gott hat ihn gesegnet und David hat viele, viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber du und ich, wie ist es bei uns? Sind wir genauso wie David, Erwählte Gottes, gesalbt und begnadigt? möchte euch etwas vorlesen aus dem Epheserbrief. Da heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21 heißt es: Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 27 heißt es: Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Und man könnte noch viele, viele, viele andere Stellen hinzufügen. Ich glaube, wir müssen etwas verstehen. Wir dürfen etwas verstehen. Im Kern gibt es keinen Unterschied zwischen David und jedem von uns. Auch wir haben eine Vielzahl von Männern Gottes, die uns seine Botschaft bringen, schwarz auf weiß in der Bibel. Darin sagt Gott uns eindeutig, dass wenn wir in Christus sind, an ihn glauben, uns auf seine Rettungstat verlassen, er uns durch Jesus Christus vergeben hat, wir in ihm Erwählte und Begnadigte sind, wir geliebte Kinder Gottes sind und uns nichts zustoßen darf, was er nicht in seiner Weisheit und Übersicht zulässt. Und genauso wie David Gott vertrauen musste auf die Zusagen hin, genauso gilt das auch für uns. Wir müssen Gottes Zusagen vertrauen. Es gilt, ihm zu glauben. Auch David war sich nicht immer sicher. Er war nicht immer der Held, der immer mit dem Glauben voranging. Aber er setzte sein Vertrauen immer wieder auf Gottes Zusagen und hielt sie seiner Angst entgegen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus derjenige ist, der all das überwunden hat, was dir Angst machen will? Der dich liebt, der dir vergeben hat, der dich erwählt und begnadigt hat und dein Leben in der Hand hält. Glaubst du das? Nicht nur theoretisch irgendwie, sondern vertraust du darauf? Mit deiner ganzen Existenz, wenn es ans Sterben geht irgendwann mal, vertraust du, dass er stärker ist? Setzt du dich darauf? In deinen Alltagsfragen, im Streit, im Konflikt, in den Herausforderungen, vertraust du darauf, dass er das für dich getan hat? Jesus sagt zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst. Darum geht's nicht. Wir haben alle Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wisst ihr was? Wenn wir das tun, wenn wir Jesus so vertrauen, immer wieder unser Vertrauen auf ihn setzen, uns von ihm trösten lassen, dann passiert das, was wir hier bei David im Psalm sehen. Die Angst löst sich auf. David schreibt: Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Oder hier heißt es: Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. David konnte ruhig schlafen. Ich vermute, ein paar von uns kennen das. Ich kenne es sehr, sehr gut. Furcht und Sorgen rauben einem den Schlaf. Ich kann mich wirklich gut an Nächte erinnern, in denen ich vor lauter Sorgen und Befürchtungen nicht einschlafen konnte. Eine Nacht insbesondere, ist noch nicht so ewig her, 2, 3 Jahre oder so, ungefähr in der Zeit war das. Ich hatte am nächsten Tag eine schriftliche Prüfung, die ich schreiben musste, war mir nicht so sicher, hatte nicht so dolle gelernt. Und am Abend davor bekam ich eine Nachricht, die hatte damit überhaupt nichts zu tun. Die hat mich derart in Sorge versetzt und mir Angst gemacht, dass ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, was dann im Kopf abgeht. Ja, das Adrenalin pumpt quasi immer und immer und immer wieder. Man will es gar nicht, man kommt da nicht raus. Hätte ich damals gewusst, was ich euch heute erzähle, vielleicht wäre die Nacht anders gelaufen. David hat es erlebt. Gott nimmt mir meine Angst und er lässt mich ruhig schlafen. Ja, selbst im Angesicht seiner Feinde, wenn der Übermacht gegenübersteht, einem Heer von 10.000 Leuten, fürchtet er sich nicht. Selbst die Furcht im Angesicht der Feinde ist gewichen. Das sind die Erfahrungen, die David macht, weil er der Angst die Wahrheit Gottes entgegenstellt. Und jetzt kommt etwas in diesem Psalm, was erstaunlich ist. An diesem zu Vers 8 gibt es wie so eine Wendung. Plötzlich ist da wieder der alte David. Vorher der ängstliche, der besorgte David, der diese Angst, die Wahrheit Gottes entgegenhält. Und plötzlich ist da wieder der alte David. Der David, der dem Feind mutig entgegengeht, weil er weiß, Gott ist bei ihm. Der den Sieg will. Der David, der nicht mehr zweifelt, sondern vor allem bezeugt, dass Gott groß ist und man bei ihm Hilfe findet. Ja, der David, der ein guter König ist und Gutes für sein Volk will. Der weiß, er ist von Gott der eingesetzte König und er möchte dieses Volk gut regieren. Das ist wie eine Wendung in Vers 8 und 9. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Denn Segen, Herr, komme über dein Volk. Wenn dir deine Lebensumstände Angst einjagen wollen, sie dich lahmlegen, dir den Schlafraum, dich fertig machen, dann schau auf Jesus. Und du kannst mit Davids Worten deiner Angst entgegentreten. Denn Jesus ist dein und mein Schutz. Warum? Weil er schutzlos hingerichtet worden ist und dadurch zum Schild für uns geworden ist. Jesus ist deine und meine Ehre, weil er sich für dich gedemütigt hat und sich hat entehren lassen, aber von Gott erhöht und über alle Maßen geehrt worden ist. Er ist der, der dich wieder aufrichten kann, weil er selber am Kreuz aufgerichtet wurde, um zu sterben, aber von Gott, dem Vater, auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt, nie wieder, aufgefahren in den Himmel, regiert er nun als König aller Könige für alle Ewigkeit. Und er ist der König, Retter und Freund, und er hört dich überall und immer und vertritt dich beim Vater. Alles muss dir zum ultimativen Besten dienen, dafür steht er ein. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Amen.